Wir befinden uns im Text, Johannes Kapitel 3, Kapitel 4. Ihr seht, wir haben wieder die Karte mitgenommen, oder zumindest die Karte hängt hier, weil wir wieder Landbewegungen machen werden. Nicht, dass wir Land bewegen, aber dass wir uns auf dem Land bewegen werden. Und ich möchte euch mitnehmen auf diese interessante Reise, die wir heute machen werden. Wie ihr wisst, das Johannesevangelium steht unter einem großen Motto. Es ist das Motto, das, warum der Schreiber das geschrieben hat, damit Menschen glauben, dass Jesus der Christus, der Gottes Sohn ist. Das ist die Absicht des Schreibers, dass wir das erkennen, wer Jesus ist, und dass wir aus dem Glauben daraus ewiges Leben haben, weil wir an seinen Namen glauben, durch seinen Namen ewiges Leben haben. Ja, Johannes 20, Vers 31. Und das sehen wir auch hier in diesem Text, der vor uns liegt. Bevor wir den Text lesen, möchte ich kurz zurückgreifen zu dem Text, wo wir waren, und zwar im Kapitel 4 von Vers 27. Wir sahen hier die Demut des Johannes. Und wie auch schon erwähnt, es war keineswegs die Absicht, hier in diesem Text, Johannes 3 von Vers 27, keineswegs die Absicht des Johannes auf sich zu lenken, sich hervorzuheben, seine Demut zu zeigen. Trotzdem fand ich das nötig, dass wir die letzten zwei Male uns Johannes vorgeknüpft haben und nicht nur Johannes, sondern die Demut, die Johannes hat. Und wie wichtig die Demut ist und wie viel Gewicht Gott auf Demut legt, das sahen wir aus diesem Text. Ich möchte noch etwas hier zu Demut noch etwas sagen. Und zwar, letzte Mal hörten wir bei Paulus auf als Beispiel der Demut. Und da möchte ich noch etwas hinzufügen. Und zwar, wenn wir zum 1. Korintherbrief gehen, Kapitel 4. Da, wo Paulus sich auch als Hoporotes, also als untersten Ruderer bezeichnet, ja, ein Ausdruck eines Knechtes, eines geringen Knechtes, da geht Paulus weiter. Und das ist auch noch so wichtig in Betracht zu Demut, das möchte ich nicht weglassen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, ich lese nochmal von Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Gemeinde Gottes. Also als Diener, Hyperothes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Und so weiter. Hier greift Paulus zurück und sagt, hört mal, wenn ich das sage, wenn ich hier über Demut spreche, wenn ich mich selbst als unterster Ruderer einstufe, wenn ich hier über die Positionen rede, wie tief einer ist oder wie hoch einer ist, ob einer der unterste Ruderer ist oder der höhere Ruderer, wisst ihr was? Ich beurteile das nicht mal von mir aus. Und ihr sollt es auch nicht machen, schreibt er zu den Korinthern. Warum? Es ist nur eins wichtig, und zwar, wie Gott dich beurteilt. Und hier sehen wir etwas, was mit der Demut mitgeht. Mit Demut geht immer auch Arroganz mit. Wisst ihr, dass Jesus eigentlich wegen Arroganz gekreuzigt wurde? Jesus hat etwas von sich behauptet. Er hat gesagt, er ist der König. Er ist der Sohn Gottes. Und wo die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Obersten diese Aussage Jesu hören, so kreuzigen sie ihn, sie bringen ihn ans Kreuz wegen dem, was sie bezeichnet haben als Arroganz. Nicht, dass es arrogant war, aber es war von Leuten, die nicht nahe zu Gott standen, arrogant. Und genau das sehen wir, was Paulus hier aufzeigt. Leute, lasst euch nicht beurteilen von sogar Geschwistern rund um euch herum, geschweige von Leuten außerhalb, die in der Welt sind. Nicht mal ich selber beurteile mich, denn das ist ungültig. Es gilt nur eins, was Gott sagt. Die Welt ist nicht in der Lage zu beurteilen, ob einer demütig ist oder nicht. Ein ungeistlicher, ein unreifer Mensch ist nicht in der Lage zu beurteilen, ist das Demut oder ist das Hochmut. Wichtig ist, dass unsere Herzen demütig sind. Denn wenn du selbst das Evangelium verkündigst und wenn du hingehst und sagst, es gibt nur einen Weg und dieser Weg ist Jesus Christus, von der Perspektive eines Gottlosen, eines Ungeistlichen, also der den Geist nicht hat, ist das wahnsinnig arrogant. Wer bist du, dass du Absolutheitsansprüche gibst und dass du sagst, so ist es, Jesus Christus ist der einzigste Weg? Das ist Arroganz. Und die Welt wird das als nicht demütig empfinden, sondern umgekehrt, als einer, der ein Besserwisser ist. Also ist es bei der Demut ist es entscheidend, dass du diese Demut hast, die demütige Haltung vor Gott, dass du dich vor Gott beurteilen lässt. Und das ist, was wir hier wirklich sehen in dieser Person, in diesem Mann Gottes, in Johannes, der von sich komplett weglenkt und komplett auf Christus hinweist. Es ist alles Christus. Es geht um Christus. Er verherrlicht Christus. Christus ist der Mittelpunkt. Auf ihn sollte man sehen und nicht auf den Boten, nicht auf den Vorgänger, nicht auf Johannes. Das ist der Text, den wir vor uns hatten. Der Verweis auf Christus zu sehen. Und dieser Text, den wir jetzt vor uns haben, ist ebenso unter diesem Motto. Hier wird Christus aufgedeckt. Hier kriegen wir ein neues Bild von Christus. Hier kriegen wir einen neuen Plan Gottes offenbart. Und zwar ein Plan Gottes, die Liebesabsichten Gottes mit dem verlorenen Menschen. Hier ist die Offenbarung Jesu. Und zwar die Liebesabsicht Jesu mit den Sündern. Mit einem Sünder. Oder besser gesagt, mit einer Sünderin, mit einem sündigen Menschen. Jetzt möchten wir den Text lesen. Johannes, Kapitel 4, von Vers 1. Wir lesen erstmal nur bis Vers 15. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ Jesus Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken? Da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest Und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer, also kein Gefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Einige behaupten, der Brunnen war 105 Füße tief, geteilt durch drei, ungefähr, Pi mal Daumen, also wären das gute 30 Meter. Der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Vers 12. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis ins ewige Leben quillt. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir haben hier einen wunderbaren Text vor uns. Wir dürfen dich beobachten, wie du reagierst, wie du denkst, wie du handelst. Herr, und wir möchten von all dem lernen. Wir möchten genauso an der Seite stehen und einfach aus dieser Situation schöpfen. Herr, wir möchten stille sein. Öffne unsere Ohren, unsere Augen, damit wir sehen, und unsere Herzen, damit wir wirklich aufnehmen und tun und deinen Namen verherrlichen. Herr, wir möchten dich erkennen, wie du bist, zu deiner Ehre. Amen. Hier dieser Text offenbart uns Jesus in einer ganz besonderen Art und Weise, dass er sich herabneigt zu Sündern, dass er sich zu Menschen herabneigt und die Leute sucht, die einen Lebensstil führen, der Gott nicht ehrt, der von dieser Gesellschaft verachtet ist. Das ist das, was Jesus durch sein ganzes Leben eigentlich beschmutzt hat. Aus der Sicht von frommen Menschen, aus den Aussagen von frommen Menschen, war das wie ein Schatten über sein Leben. In Matthäus 9 sehen wir, dass diese Aussage ebenso von Schriftgelehrten, von Pharisäern, von frommen Leuten, die das Gesetz gehalten haben: Dieser da, er geht zu den Sündern und er isst mit ihnen. Er nimmt sich Zeit und geht hin und sitzt mit den Zöllnern und Sündern und feiert mit ihnen. Sicher können wir ausgehen davon. Jesus ging nicht hin, um eins auf cool zu sein. Hey, ich bin hier mit den Sündern. Ich kann mir das leisten. Ich bin frei. Sondern Jesus war mit diesen Leuten aus einem und aus einem Grund allein, um diese Menschen für Gott zu gewinnen, um Sünder zu Buße zu rufen. Jesus hat diesen frommen Leuten gesagt: Das ist die Absicht, warum ich gekommen bin. Ich bin gekommen, Kranke zu suchen, und diese Leute sind krank. Ja, ich bin gekommen, Schwache zu suchen, ja, Sünder zu Buße. Also, und hier, das ist, was wir im Text sehen. Jesus, er befindet sich im Kapitel 3, befindet er sich hier beim Jordan, ja, in der Nähe von Enon, ungefähr können wir uns vorstellen, hier in dieser Gegend von Judäa. Hier ist Jerusalem. Ich weiß jetzt nicht, ich wünschte, ich könnte das größer machen, aber ihr seht alle das Tote Meer. Ja. Sorry, ich kann mich nicht auflösen. Also das Tote Meer, Jerusalem. Jesus befindet sich hier am Jordan, und hier am Jordan tauft er, besser gesagt, seine Jünger taufen, aber Jesus predigt. Und hier befindet er sich, und wir lesen im Text: Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger macht und tauft als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, da verlässt er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Seine Absicht ist es, jetzt von hier unten hoch nach Galiläa zu gehen, das sind ungefähr 3 Tage Reisen weit, die Jesus gehen muss. Und das ist der Weg, den er gehen kann. Entweder er geht durch Samaria oder er geht hier durch die Ebene oder er geht von der östlichen Seite des Jordans, kann er hochgehen. Also, was bewegt Jesus, warum er diesen Ort hier verlassen will? Was ist es? Der Text sagt, als nun Jesus erfuhr, was hat er erfahren, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mit seinen Jüngern, dass er mehr Jünger macht und dass er tauft. Ist es wirklich so, dass Jesus reagiert aufgrund von Information? Ist es so, dass Gott reagiert, wenn Menschen irgendwas machen und er ist erstaunt? Oh, das wissen die. Okay, dann muss ich ja anders handeln. Ist es das, was der Text uns wiedergeben möchte, dass Jesus einfach nur auf äußere Bedingungen oder Situationen reagiert? Wo ist die Eigenschaft Gottes, die Allwissenheit? Wo ist die Eigenschaft Gottes, die wir auch gelernt haben aus Psalm 90, Vers 8? Du hast unsere Gerechtigkeit vor dich gestellt. Entschuldigung, du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt. Unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Also selbst das Verborgenste kennt Gott und stellt es vor sich. Das, was irgendwo in Verborgenheit getan wurde. Wo ist diese Eigenschaft bei Jesu, dass er alle Dinge weiß, dass er das Verborgene kennt? Ist es wirklich so, dass er einfach nur reagiert auf die äußeren Umstände? Nein, ganz gewiss nicht. Denn aus Matthäus 9 sehen wir ganz genau, dass Jesus diese Eigenschaft Gottes besitzt. Er kennt die Gedanken. Ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus die Gedanken kennt, aus Matthäus 9, Vers 4. Und als Jesus ihre Gedanken sah, heißt es, wo ein Gelähmter geheilt wurde und Jesus ihm auch die Sünden vergibt und die Menschen denken, er lästert Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und da sagt der Text, er sah ihre Gedanken. Stellt euch vor, Jesus, vor Jesus sind unsere Gedanken sichtbar. Wie gut, dass sie nicht vor unseren Nachbarn sichtbar sind. Und du denkst vielleicht, ja, ich freue mich, dass selbst meine Frau oder mein Mann oder die Kinder oder wer oder meine Freunde meine Gedanken nicht kennen, nicht sehen. Jesus sieht die Gedanken. Also können wir davon ausgehen, dass dieser Text, wenn es hier so sagt, als nun der Herr erfuhr, dass er nicht einfach aufgrund der Informationen handelt, sondern er weiß die Gedanken. Und Elberfelder übersetzt hier wirklich treffender, als nun der Herr erkannte, Gnosko. Und das ist auch wirklich das, was es meint, als der Herr, das ist das göttliche Erkennen. Der Herr erkennt auf Distanz. Jesus erkennt hier, wo er sich hier befindet und dort predigt. Erkennt er, welche Informationen die Schriftgelehrten und der Pharisäer und die Obersten bekommen. Das ist unser Herr. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Der Herr kennt auf Distanz die Gedanken oder das, was sich abgespielt hat, die Informationen, die die Ältesten bekommen haben. Und darauf handelt er. Gibt es wirklich einen Grund, weil man weiß, was die Schriftgelehrten Pharisäer gehört haben, dass er mehr Jünger macht und tauft, das Land zu verlassen und hochzugehen? Ist es wirklich aus dem Grund, aber wenn wir tiefer in den Text gehen, so werden wir sehen, dass der Grund tiefer liegt. Und zwar, ich weiß, diese paar Sachen, darüber lässt sich streiten. Die stehen nicht genau drin, aber ein Punkt auf jeden Fall ist hier drin. Die ersten 3 Punkte möchte ich sagen, prüft es. Sind meine Gedanken, die ich denke, dass der Text auch weiter vermittelt, aber den 4. Punkt auf jeden Fall, den haben wir im Text und den Grund haben wir im Text. Also als erstes denke ich, dass Jesus diesen Ort verlässt aufgrund oder aus Liebe oder aus Schutz vor Johannes. Der Text sagt uns, dass die Obersten es erfahren, dass Jesus mehr Jünger macht und tauft. Wir wissen auch aus anderen Texten, dass sie die Obersten Johannes nicht angenommen haben, dass sie Obersten Johannes nicht akzeptieren. Und jetzt dieses Gerücht, dass Jesus mehr Jünger macht und tauft, wäre ein gefundenes Fressen, um gegen Johannes vorzugehen. Um etwas weiterzugeben, ha, wie zum Beispiel, seht ihr, warum verlässt man denn einen, wenn er die Wahrheit spricht? Jetzt laufen alle zu Jesus. Also gebe es einen Grund, Johannes und die Wahrhaftigkeit seiner Botschaft zu untergraben. Das wäre, denke ich, das, was Jesus auch gesagt hat, werft nicht Perlen vor die Säue, also vor die Füße der Schweine. Also gibt keinen Anlass, macht es nicht. Und ich denke, dass Jesus hier irgendwo auch aus Liebe zu Johannes, um ihn zu schützen, um ihn vielleicht vor diesen, ja, ich vergleiche das jetzt mit den Worten Jesus, wie Perle vor den Schweinen, nicht ihn da drunter zu werfen, dass er nicht unter den Karren kommt. Das ist mein Gedanke. Das Nächste, was ich denke, aber auch aus diesem Text herausgeht, ihr erinnert euch, dass die Botschaft des Johannes war, dass Jesus nicht mit Wasser taufen wird. Und weil jetzt ein Gerücht entstanden ist, Jesus geht von diesem Gerücht weg. Jesus möchte das Gerücht nicht bestätigen und damit wiederum die Botschaft des Johannes nicht untergraben. Es war ein pures Gerücht, das sie gehört haben. Und Jesus geht von diesem Gerücht weg. Wir sehen auch ein nächstes das ist, was der Text auf jeden Fall wiedergibt. Und das ist irgendwo auch, wo wir zum Höhepunkt unserer Botschaft kommen. Das ist Vers 4. Er musste aber durch Samarien reisen. Das ist, was der Text uns offenbart. Und hier sehen wir die göttliche Liebe, hier sehen wir den göttlichen Plan, die göttliche Absicht. Jesus musste durch Samarien reisen. Nein, wie ihr gesehen habt, er musste es nicht. Er hätte hier durch die Ebene gehen können, also hier am Rand das Umgehen. Natürlich wäre das ein Umweg und würde es einen Tag länger brauchen oder unter Umständen zwei. Aber viele von den frommen Leuten, viele von den frommen Juden haben das in Kauf genommen. Oder, was kein großer Umweg war, du gehst einfach auf die östliche Seite des Jordans und gehst hier vorbei und umgehst Samaria. Du musst nicht durch Samaria gehen. Und trotzdem sagt der Text, er musste durch Samaria gehen. Und das offenbart uns wirklich einen Grund, der im Text steht, die Absicht Gottes, die Liebe Gottes zu sündigen Menschen. Er muss durch Samaria ziehen. Und jetzt Vers 5. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Also nahe bei dem Feld, das der Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat. Dieser Ort, es tut mir leid, dass ich euch nicht größer machen kann, also befindet sich ungefähr hier auf der Karte. Jesus geht also vom Jordan, wie ihr seht, er geht auch nicht schnurstracks irgendwo dem Jordan entlang, sondern er geht trotzdem einen kleinen Umweg. Er begibt sich westlich und geht vom Jordan weg, weil er da getauft wurde, und ungefähr in diese Gegend, in die Gegend zwischen Ebal und Gerizim. Manche versuchen zu behaupten, dass Jesus nach Sichem ging, also das heutige Sichem, aber wenn du gründlich studierst, dann sieht man, dass es eigentlich diese Stadt Askar, also heute Askar ist. Dort Ungefähr 1200 Meter von Aska befand sich dieser Brunnen, wohin Jesus gegangen ist, was er angesteuert hat. 1200 Meter von der Stadt, also nicht direkt in der Stadt, man muss aus Aska rausgehen, 1200 Meter, da befindet sich dieser Brunnen. Und dort geht Jesus hin. Dieser Ort hat viele und eine große Geschichte an sich. Wo ihr diese zwei Berge gehört habt, Ebal und Gerizim, da ist bei euch bestimmt etwas aufgegangen, etwas aufgeleuchtet. Das ist eine Geschichte, die im Volk Israels verankert ist. Diese Orte, die bedeuten etwas. Kinder, könnt ihr euren Eltern helfen, was es bedeutet? Auf was es hinweist? Was ist der Berg Gerizim und der Berg Ebal? Welche Bedeutung haben sie? Wisst ihr das? Eine große Geschichte befindet sich zwischen diesen Bergen. Und zwar Gott befahl Mose, dass wenn sie in das Land kommen, wir haben heute auch darüber gelesen, also das Land Ägypten ist weit unten und Gott brachte sie unten aus dem Süden hoch, dann sollte Mose und danach Jesua, im Jesua Kapitel 8 und Mose Kapitel 11, 5. Mose Kapitel 11, aber Jesua hat es dann endgültig vollbracht, da sollte Jesua das ganze Volk, stellt euch vor, Frauen und Kinder, in die Stämme aufteilen, so wie sie waren. Und sollte ein Stamm auf den, also so auf die Anhöhe vom Berg Gerizim und das andere, die anderen Stämme auf Ebal hinstellen. Und dort sollte das Gesetz gelesen werden, der Segen und der Fluch. Aus 5. Buch Mose, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 11. Hören wir, ich werde nicht alles lesen, aber nur ein paar Sachen. Und Mose gebot dem Volk an jenem Tag und sprach, diese sollen auf dem Berg Gerizim stehen. Also der Berg Gerizim ist südlich. Ja, und die folgenden Stämme sollen dort stehen. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Ja, 6 stehen hier. Und die anderen, Vers 13, und diese sollen auf dem Berg Ebal, das ist nördlich, stehen, um zu verfluchen. Also die, die auf dem Berg Gerizim standen, da sollte der Segen ausgesprochen werden. Die, die auf dem Berg Ebal standen, da sollte der Fluch ausgesprochen werden. Nicht, dass die einen Stämmen verflucht waren und die anderen gesegnet, sondern da war ein Bild da. Die Leute sollten sich das einprägen. Stellt euch vor, diese Berge, die hatten auch etwas an sich gehabt, was sichtbar von Segen und Fluch dargestellt hat. Der Berg Gerizim, er war fruchtbar. Der Berg Gerizim, er war etwas, also gerade diese Gegend, es lag im Schatten oder die Sonne, also die knalle Sonne kam da nicht so dran. Ja, hier ist Süden. Und durch den Berg gab es auch Schatten. Und deswegen war dieses Land ein fruchtbares Land. Auf den Berg Ebal dagegen, da ballerte die Sonne den ganzen Tag drauf. Und es war steinig und mehr unfruchtbar. Und das war ein Bild, den die Leute sich einprägen sollten. Und jetzt stand das ganze Volk da. Und Mose, oder besser gesagt Jesua, las das Gesetz und las folgende Worte, Vers 15 im Kapitel 27, 5. Buch Mose. Verflucht sei, wer ein geschnitzt oder gegossenes Bild macht, das Jahwe ein Greuel ist, ein Menschenwerk von Künstlern und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll antworten und sagen, Amen. Vers 16, verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer die Grenzen des Nächsten verrückt. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Und so gingen sie durch. Und das Volk wurde mit involviert in diesen Segen und Fluch. Ab Kapitel 28, Vers 3, da wird dann der Segen ausgesprochen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und so weiter. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Bargtrug und so weiter. Und das hat sich eingeprägt und das ist die Gegend jetzt, wo Jesus hingeht. Es ist eine geschichtlich wichtige Gegend und für die Juden... Das war jetzt auch, damit ihr es behält. Ich war doch nicht zu laut, dass es deswegen gefallen ist. Hoffentlich nicht kaputt gegangen. Also, wir sehen, dass es eigentlich alle Gründe dafür gab, dass man dieses Land nicht umgeht. Denn hier lagen viele, viele Erinnerungen des Volkes Israel, woran sie sich erinnern konnten. Das ist die Gegend, wo Jesus hingeht. Hier bei dem heutigen Askar zwischen Ebal und Gerizim, 1200 Meter von der Stadt entfernt. Wir lesen, wir gehen im Text weiter. Es war aber dort eine Quelle Jakobs, also ein Brunnen. Da, wo das Wasser von unten kam, also ein tiefer Brunnen war da. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle nieder, also an diesem Brunnen nieder. Hier sehen wir auf einmal, wir sahen davor, dass Jesus reagiert hat, aufgrund dessen, weil er erkannte, was die Obersten gehört haben. Da sehen wir die göttliche Eigenschaft Jesu. Hier sehen wir die menschliche Eigenschaft Jesu. Dass Jesus sich verhält wie ein ganz natürlicher Mensch es vielleicht auch würde. Jesus wird müde. Das ist eine natürliche menschliche Eigenschaft. Obwohl Jesus hundertprozentig Gott war, war er auch hundertprozentig Mensch. Und das ist, was wir hier sehen. Das Interessante ist, was mir auffiel, wo ich an Jesaja 40, Vers 28 dachte, ich lese es euch vor, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Wusstet ihr das? Sein Verstand ist unerschöpflich. Es wird über Gott gesagt, dass er eigentlich nicht müde wird. War denn Jesus etwas weniger wie Gott? Ja, in diesem Sinn, Jesus hat vieles abgelegt, um Mensch zu werden. Gott wird nicht müde und matt. Und hier sehen wir, hat Jesus diese Eigenschaft abgelegt. Hierzu muss ich aber einfach noch so eine, in Klammern etwas hinzufügen. Es gibt doch etwas, was Gott müde macht. Und zwar, also es gibt Ausnahmen. Und es ist eine Sache, die Gott müde macht. Und das ist die Sünde des Menschen, der Ungehorsam des Menschen. Ein Beispiel dafür finden wir in Jesaja 7. Da ist, wo wir die Karte schon hier haben, da ist der König von Aram, das ist hier von oben, waren die Aramäer. Er hat das ganze Land hier besiegt und kam schon runter bis zu der Gegend. Hier war der Stamm Ephraim. Und hier befand sich der König von Aram. Und er war im Begriff, hier nach Jerusalem einzuziehen. Er hat gesagt, ich werde sogar einen anderen König bei euch einsetzen. Ja, ihr seid nichts für mich. Ich werde euch einnehmen und den einsetzen, den ich bei euch will. Und der König hat Angst und er sucht Gott. Und Gott begegnet ihm durch einen Propheten, durch sein Wort und sagt, hör mal zu, hab keine Angst. Es wird nicht geschehen. Ich werde euch Sieg geben. Der König wird von Aram wird nicht eindringen. Fordere von mir ein Zeichen. Sag mir, was du willst. Ich werde dir ein Zeichen dafür geben, dass es nicht geschehen wird. Und der König von Israel, also nein, von Juda, Ahas, glaube ich, war das. Ahas, genau. Er hat gesagt, nee, ich will nicht. Und darauf reagiert Gott und sagt, wisst ihr was? Reicht das nicht, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr noch meinen Gott ermüden? Müsst ihr meinen Gott müde machen? Ich werde euch selbst ein Zeichen geben. Der Herr wird euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Es war mir interessant, dass gerade im Verhältnis dieser Müdigkeit und Ermüden, also dass man Gott ermüdet, dass hier ein Verweis auf Jesus ist. Ich möchte diese Stelle auf keinen Fall vergeistlichen im Alten Testament, aber der Zusammenhang war interessant. Jesus, der hier vor dem Brunnen sitzt und seine Menschlichkeit offenbart, er wird müde. Also nochmal zu Vers 6. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle, also an den Brunnen nieder. Das ist nach Elberfelder. Er setzt sich ohne weiteres dahin. Ist es nicht eine interessante Wiedergabe? Wieso ohne weiteres? Das würden wir doch verwenden, wenn wir etwas mehr sagen wollen. Und ich denke, dass dieser Text es auch tut. Hier wird etwas offenbart, das Jesus abgelegt hat. Ein frommer Jude geht hier nach Samaria zu gottlosen Leuten und setzt sich da einfach hin. Wenn du das Gesetz kennst und befolgen möchtest, es gibt Sachen, die rein sind und unrein sind. Es gibt Sachen, die verunreinigt werden durch Menschen, die unrein sind. Lies Haggai, da macht Gott sehr darauf aufmerksam und sagt, wenn ein Unreiner sich irgendwo bewegt und Sachen anrührt, sie werden unrein. Und wenn ein anderer sie anfasst, so wird er unrein. Und der Text sagt, Jesus, er geht hin und er setzt sich einfach so dahin. Keine zeremonielle Reinigung, nicht irgendwie bemühen, da irgendwie abzuputzen, abzuwischen, vielleicht irgendwie erst noch Wasser zu holen und drüber zu schütten, um das rein zu machen. Nein, dieser Jesus, er geht hin zu diesen sündigen Leuten und er setzt sich einfach dorthin. Also hier sehen wir, dass Jesus diese Menschen nicht verachtet. Hier gibt es vieles, was wir einfach nur so nebenbei aus diesem Text, aus dem Verhalten Jesus mitnehmen können, aus seiner Erniedrigung, aus dem, dass er das Göttliche ablegt, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Gott ist ein verzehrendes Feuer und er kann das Unreine nicht einfach so akzeptieren. Und Jesus legt dieses verzehrende Feuer ab. Legt er ab und er setzt sich einfach so dorthin. Es war um die sechste Stunde. Auch das ist ein nicht nur gleich für das Ungewöhnliche, was wir vorfinden, dass die Frau dorthin geht, aber auch ein Anzeichen wieder für Jesus seiner Menschlichkeit. Das ist Siesta-Zeit, ja, um ein Päuschen zu machen. Auch selbst wir machen heutzutage um 12 Uhr eine Pause. Also hier steht sechste Stunde, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Sechste Stunde, der Tag fängt um 6 Uhr morgens an. Die sechste Stunde wäre dann um 12 Uhr. Und da ist, dass Jesus sich hinsetzt, dort am Brunnen. Und hier finden wir diese Begegnung statt. Hier, jetzt kommen wir zu diesem Höhepunkt der Offenbarung der Liebe Jesu zu einem Sünder. Mir schien es so, es ist fast wie ein Eingang. Wisst ihr, manche Häuser, auch hier das Haus, was jetzt gebaut wird, der Eingang ins Haus, da musst du erstmal einige Treppen hinter dich bringen und dann kommst du in den Eingang. Und so scheint mir dieser Text hier, um zum Höhepunkt zu kommen, um wirklich hier hineinzukommen in diese Geschichte, hat Gott uns so einige Stufen, einige Vorbereitungsstufen gebracht, bis wir hier zum Höhepunkt kommen. Hier trifft Jesus jetzt an diesem Brunnen, trifft er die Frau. Ich lese uns nochmal Vers 6. Es war aber dort dieser Jakobsbrunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde und hier kommt, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Hier haben wir gleich eine sehr gute Illustration, wie man Gespräche anfängt, wie man Menschen missioniert, wie man Menschen hinweist auf Jesus. Aber diese Geschichte, bevor wir jetzt hier hineingehen und wirklich Jesus betrachten, möchte ich die Unterschiede aufzeigen, die wir hier vorfinden. Wir sind noch nicht weit entfernt vom Kapitel 3 gewesen, wo Jesus einen Mann trifft. Und diese zwei Kapitel, Kapitel 3 und Kapitel 4, haben so viel Gegensätze, also Gegensätze jetzt nicht, dass sie sich widersprechen, aber haben so viel Verschiedenes an sich. Lass uns die einfach mal ansehen. Also Kapitel 3 sehen wir einen Mann, hier sehen wir eine Frau. Kapitel 3 sehen wir Nikodemus, er kommt zu Jesus. Jetzt Kapitel 4, Jesus kommt und sucht diese Frau. Nikodemus will mit Jesus reden. Diese Frau will mit gar keinem reden. Das war nämlich der Grund, warum sie zur Mittagszeit gekommen ist. Denn um die Mittagszeit, um die heißeste Zeit, das kennen wir sogar auch noch heute, wenn wir in den Urlaub fahren, in den Süden. Zur Mittagszeit sind die Einheimischen nicht irgendwo am Arbeiten. Ja, da kann sein, was wolle. Also da muss es wirklich brennen, dass da einer rausgeht. Das ist heute noch so. Und das war damals nicht anders. Nikodemus sucht Jesus, diese Frau sucht niemanden. Sie möchte allein dorthin gehen. Nikodemus kommt in der Nacht. Diese Frau, diese Begegnung hier geschieht am helligsten Tage. Nikodemus ist ein Oberster. Er ist ein Angesehener im Volk. Diese Frau ist die Niedrigste. Sie ist nirgendwo angesehen, sondern verachtet selbst unter ihren Leuten. Nikodemus ist ein religiöser Mann, sie ist eine gottlose Frau. Nikodemus, er ist nicht nur religiös, er ist fromm und er möchte Sachen verstehen. Und Jesus schließt die Tür vor seiner Frömmigkeit, vor seiner falschen Frömmigkeit. Jesus schneidet ihn ab und sagt, Nikodemus, du mit deiner Frömmigkeit, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst. Er macht sozusagen die religiöse Tür zu. Bei dieser Frau, ihr macht er den Himmel fast, würde man sagen, auf. Ihr macht er das schmackhaft. Sie lockt er damit und sagt, wenn du wüsstest, was ich dir zu geben habe, so würdest du bitten. Er fordert sie heraus wie mit einem Leckerchen. Ja, hier, guck mal, wenn du wüsstest, was das ist, so würdest du bitten. Nikodemus sehen wir. Ja, ist okay, das lasse ich. Hier sehen wir total krasse Gegensätze in diesen zwei Geschichten. Und jetzt kommen wir zu Vers 7. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Ist es nicht auch lustig, dass 12 Männer benötigt werden, um Brötchen zu kaufen? Also meistens, wenn wir unsere Kinder schicken, irgendwas zu holen, dann schicken wir nicht noch fast die Nachbarn mit. Könnt ihr mal die paar Brötchen da holen? Hier sehen wir wieder die Göttlichkeit Jesu. Hier sehen wir die Absichten Gottes in diesem ganzen Text hindurch. Jesus, er verlässt dieses Land aufgrund seiner göttlichen Kenntnis in Vers 1. Jesus, er muss durch Samarien gehen, weil hier der Heilsplan Gottes erfüllt werden muss. Jesus schickt seine Jünger, alle 12, weg, weil er weiß, sie könnten nur stören. Jesus sorgt dafür, dass diese Frau um diese Mittagszeit hier rausgeht, um ihm zu begegnen. Also rund um diese Botschaft sehen wir die Göttlichkeit Jesu. Also und jetzt zu diesem Gespräch, das Jesus führt. Es ist ein ganz natürlicher Einstieg, den Jesus macht. Er ist da am Brunnen, alleine, er hat kein Gefäß und die Frau hat eins. Also knüpft Jesus an dem an, was gerade da ist und fragt sie um Wasser. Und das ist, was die Frau hier verdutzt. Das ist, was sie überhaupt nicht verstehen kann. Wie geht das? Du Samariter, fragst mich. Ich weiß nicht, was dieser Frau durch den Kopf gegangen ist. Ob sie dachte, oh, ist hier wieder ein Mann? Will der irgendwas von mir? Oder was ist hier los? Oder dass sie einfach nur verblüfft war, dass ein Jude sie angesprochen hat. Der Text sagt und führt uns dahin, dass sie verdutzt war, dass ein Jude sie anspricht. Das war ungewöhnlich. Die Samariter waren so verachtet vom Volk Israel gewesen, dass man nicht mal einen Proselyten aufgenommen hat in das Volk Israel. Also ihr wisst, dass Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat, ihr durchzieht Land und Meer, um einen Proselyten zu machen. Aber aus den Samaritern wurde nicht mal ein Proselyt aufgenommen. Warum waren die so verachtet? Es gibt so viele Gründe, dass diese Verwunderung der Frau teilt. Es war nicht ohne Grund gewesen, dass die Juden sie so verachtet haben. Ihr wisst, wie diese Geschichte mit Samaria angefangen hat. Es fing an mit der Abtrünnigkeit des Volkes Israels, wo die Reiche sich geteilt haben. Also das südliche Reich Juda und Israel mit den 10 Stämme. Im Volk Israel gab es keinen einzigen gottesfürchtigen König. Damit fing es an. Und Gott hat dieses ganze nördliche Reich weggeführt um 722 vor Christus nach Assyrien. Sie kamen nie wieder zurück. Dafür wurden aber Leute aus dem Norden hier angesiedelt. Leute wurden hier rübergebracht und hier angesiedelt. Und mit den noch übrig gebliebenen haben die sich vermischt. Es waren die Leute, die als Juda zurückgekehrt ist aus der babylonischen Gefangenschaft und Jerusalem bauen wollten und den Tempel bauen wollten, da waren es diese Leute, die erstmal dort mitmachen wollten, mit ihrem ganzen Götzenkult, was sie hatten und alles, wollten sie mitmischen und beim Tempel mithelfen. Und selbstverständlich hat das Volk Israel, die Juden, es damals verboten. Was haben die Samariter gemacht? Die haben sich einen eigenen Tempel dort gebaut, auf dem Berg Gerizim. Den Berg des Segens haben sie ausgewählt und haben sich dort einen Tempel gemacht und haben einen Juden eingestellt als Priester, der eine, syrische oder so Frau hatte, also eine heidnische Frau hatte als Priester. Also es war Frevel nach Frevel, dass diese hier begangen haben. Zudem haben sie noch den Pentateuch genommen und verändert. Pentateuch, wisst ihr, was es ist? Es sind die 5 Bücher Mose. Und in den 5 Bücher Mose sagt Gott, dass Gott einen Ort wählen soll, wird, wo der Tempel stehen wird. Und dieser Ort war Jerusalem. Das bestätigt er bei Salomo. Und die Samariter, die haben den Pentateuch, haben ihren eigenen Pentateuch geschrieben und haben diese Stelle verändert. Und zwar haben sie es auf dem Berg Gerizim verändert, haben es reingeschrieben, dass Gott es möchte, dass man auf dem Berg Gerizim anbetet. Also wir sehen, dass diese Leute, erstmal waren es Heiden, die dann hier ihren Göttern geopfert haben und Gott hineingemischt haben, einen Tempel gebaut haben für Gott und das Ganze vermengt haben, die Schrift verändert haben, Gottes Wort verändert haben. Es gab so viele Gründe, diese Leute zu verabscheuen. Und genau hier kommt Jesus hin und genau hier findet dieses Gespräch statt. Genau hier sehen wir die Liebe Jesu, sehen wir den Plan Gottes zu den verlorenen Menschen. Genau hier offenbart sich Johannes 3,16, wie Gott Menschen lieb hat, dass er zu denen hingeht, die wirklich verachtet sind. Leute, die Samariter haben es menschlich gesehen auf keiner Ebene verdient, dass Gott sich zu ihnen hinabneigt. Und hier sehen wir wieder dieses Bild, was wir dazwischen hatte. Hier ist Nikodemus, ein frommer Mann. Hier ist einer, der aufgrund seiner Frömmigkeit denkt, dass er in den Himmel kommt. Und Jesus muss diesen Mann demütigen. Er schließt vor ihm die Tür und öffnet die Tür gottlosen Leuten, Menschen, die weit entfernt sind. Und somit zeigt er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Diese Frau, sie wusste, wer sie ist. Und das werden wir aus dem Text weitersehen. Und dieses Gespräch, dieses wunderbare Gespräch, das rettende Gespräch, das Herz Jesu, werden wir weiter im Text behandeln. Nächstes Mal, lasst uns beten.